Reflex, dein Podcast zur Kirche und Gesellschaft. Themen, die dich bewegen, wir diskutieren sie. Ein Podcast der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz.
Hallo zusammen, ihr hört den neuen Podcast der EKHS, Reflex. Heute sprechen wir über Migration, aber nicht so abstrakt, sondern durch die Linse eines Treffens von Kirchen aus Afrika und Europa. Dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen und sie hatten heute einen wirklich, wirklich kurzen Arbeitsweg, nämlich ein Stockwerk nach oben bzw. zwei Zimmer weiter. Der eine Gast verantwortet bei der EKS die Public Affairs und das Dossier Migration und er ist ein glühender Young Boys Fan. David Zaug, herzlich willkommen.
Danke.
Den anderen Gast braucht man eigentlich gar nicht vorstellen. Er ist unser Leiter Kommunikation und Leiter Theologie und Ethik, ein echter Podcast-Veteran und er ist FC Basel-Fan. Stefan Jütte, toll bist du da.
Ja, danke. Hallo zusammen.
Und bevor ihr euch da draußen das fragt, ja, die zwei Männer mögen sich. David war im März am zweiten Afrika-Europa-Treffen. Das war ein ökumenisches Forum über Migration. Das wurde veranstaltet von der All African Churches, die AACC abgekürzt, und der Churches Commission for Migrants in Europe, CCME, in Addis Abeba in Äthiopien. David, du bist da 7 Stunden hingereist. Hat das sich gelohnt?
Ja, auf jeden Fall. Zusammengefasst gesagt bin ich nicht mit einem Rucksack voll vieler Eindrücke zurückgekehrt und ich hoffe auch mit einem geschärften Blick für Perspektiven, die wir auf Migration haben als Kirche, aber auch als europäische Gesellschaften und auf der anderen Seite eben auch für den Blick von Kirchen im afrikanischen Kontext und eben natürlich auch vielen Individuen, die aus ganz unterschiedlichen Kontexten da teilgenommen haben und natürlich ihre eigenen auch Erfahrungen und Sichtweisen auf das Thema mitbringen.
Das war ja ganz eindrücklich, als du zurückgekehrt bist, haben sich ja alle dafür interessiert, was jetzt da los war in Addis Abeba. Ich habe 2 Mittagessen miterlebt, wo du wirklich interviewt worden bist von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Scheint wirklich ein Thema zu sein, das alle hier interessiert, auch im Haus.
Das hört sich auf jeden Fall nach einer spannenden Arbeitsreise an. Wenn ihr jetzt da draußen bisschen durcheinander gekommen seid, AACC, CCME, was soll denn das alles sein? Da habe ich für euch ein paar Gedanken zusammengestellt.
Reflektor.
Also die CCME ist die Churches Commission for Migrants in Europe. Sie wurde 1964 gegründet vom Ökumenischen Rat der Kirchen. Und sie hat die Arbeitsfelder Migration, Integration, Flucht, Asyl, Antirassismus und Antidiskriminierung. Die EKS ist Mitglied bei der CCME. Die CCME hält engen Kontakt zu der europäischen Politik und sie sitzt auch in Brüssel. Das Ziel ist es, Kirchen in ganz Europa ein angemessenes Verantwortungsbewusstsein für die Situation von Migrantinnen, Flüchtlingen, ethnischen Minderheiten zu geben. Und die AACC, das ist die Gesamtafrikanische Kirchenkonferenz, die Kirchen und Organisationen aus 43 Ländern und damit 140 Millionen Christinnen und Christen vertritt. Sie ist ökumenisch. Und diese beiden Organisationen, die haben sich bereits 2023 in Hamburg getroffen. Dort haben sie sich über Theologie der Migration und die Folgen von unregulierter Migration ausgetauscht. Und sie haben beschlossen, sich mit diesen Push- und Pull-Faktoren der Migration zu beschäftigen und sich wieder zu treffen. Und eben dieses Anschlusstreffen, das hat jetzt unlängst im März stattgefunden und David hat daran teilgenommen. David, du hast in Äthiopien Vertreterinnen und Vertretern aus 22 Ländern getroffen. Was hat dich denn besonders bewegt?
Ja, es ist natürlich noch schwierig, so einzelne Dinge hervorzuheben, aber generell gab es so verschiedene Ebenen, die ich so thematisieren würde. Also das eine ist sicher so die ganz allgemeine Begegnung der Menschen eben aus unterschiedlichen Kontexten in sehr großer Offenheit, von mit großem gegenseitigen auch Interesse, wirklich voneinander zu erfahren. Du, also nicht einmal nur im Zusammenhang mit Migration, sondern überhaupt, also wer bist du, was tust du, wie lebt ihr und so weiter. Und die Verbindungen herzustellen, die Bezüge dann auch zur Schweiz sind dann oft irgendwie auch schnell irgendwie gekommen, die verschiedene Leute irgendwie mit sich bringen, sei es im Kontakt mit den Werken, auch der evangelischen Kirchen oder andere Reisen. Also es sind ganz mannigfaltige Verbindungen, die da eigentlich schon bestehen. Also das ist sicher mal so das eine, das ist irgendwie eine schöne Erfahrung der Begegnung war mit den Menschen. Eben auch dann das Ganze so unter dem Zeichen, sage ich jetzt mal, des verbindenden Glaubens, wo ich sage, das ist auch sicher immer auch ein bestimmtes Vorzeichen in der Begegnung, dass es dem gibt. Und dann sicher auch wirklich so konkrete Einblicke in auch die Realitäten von, ich sage jetzt mal eben, unseren Brüdern und Schwestern in anderen Erdteilen zu erfahren, eben zu hören von Geschichten, dass Leute eben in Kirchen tätig sind, die stark überwacht oder eben auch bedrängt werden, wo man dann immer wieder so einen sehr relativierenden Blick auf natürlich die eigene Heimat dann auch wieder kriegt. Also das ist immer auch irgendwo bewegend, zumindest für mich. Ich empfinde das so.
Stefan, ich habe mich eigentlich gefragt, was ist denn das gängige Narrativ über Migration überhaupt, wenn man das so beschreiben sollte, hier von uns in der Schweiz und in Westeuropa?
Das gängige Narrativ, wenn wir jetzt das auf Kirche beziehen, ist ja eigentlich das seltene Narrativ, ist, dass ich wirklich auf Migration in einem umfassenden Sinn bezieht. Meistens sprechen wir über Geflüchtete, über Menschen, die Schutz suchen, zum Beispiel eben in der Schweiz. Und die Diskussion ist emotional aufgeladen. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die betonen, dass wir so nicht weitermachen können, dass wir sichere Fluchtwege brauchen, dass es ein Menschenrecht ist, in Sicherheit zu leben, dass es eine Konvention gibt, die regelt, dass Menschen flüchten dürfen und dass wir sie gefälligst auch menschlich zu behandeln haben. Das ist so die eine Seite. Während die andere Seite auch betont, dass wir mit dieser irregulären Migration, die sehr oft stattfindet, ja eigentlich auch Systeme stützen, die nicht funktionieren. Dass wir damit auch einen Brain Drain in Kauf nehmen, gerade aus Ländern, die diese ganzen Brains auch nötig hätten. Und dass es letztendlich dann doch auch ein sehr paternalistisches Verhältnis ist, gegenüber diesen Staaten zu sagen, ja, wir sind die Insel, wo ihr das gute Leben haben könnt. Und die fordern dann, dass wir viel mehr in die Zusammenarbeit mit diesen Staaten setzen, damit die Lebensbedingungen dort besser werden. Das Ganze ist immer wieder deswegen auch ideologisch aufgeladen, weil das Mittelmeer eigentlich zu einem ikonischen Sinnbild geworden ist dafür, dass das reiche Europa eine Wassergrenze hat, in der Menschen ertrinken und eine Politik betreibt, die das in Kauf nimmt, die eine Agentur beschäftigt mit Frontex, die versucht, solche Flüchtlinge zurückzutreiben und nicht zuletzt dann auch diese internationalen Abkommen, die geschlossen werden sollen mit Drittstaaten, die dann die Aufnahme solcher Flüchtlinge garantieren sollen. Also es ist alles zusammen hoch emotional auf der einen Seite, es ist sehr politisch, es geht quasi ständig darum, Farbe zu bekennen. Und auf der anderen Seite gibt es dann Kirchgemeinden, sehr viel Praxisarbeit direkt an der Basis, die sich aktiv für Menschen einsetzen, sei das in Sprachkursen, in kostenlosen Kulturangeboten, und das tun sie natürlich unabhängig von deren Herkunft oder Religion. Und diese Menschen haben sehr oft einen sehr viel unmittelbareren Bezug zu Migrantinnen und Migranten und interessieren sich manchmal dann auch gar nicht so stark dafür, ob das jetzt Fluchtmigration ist oder ob da andere Migrationsgründe vorliegen. Von beiden Seiten kommt immer wieder die starke Erwartung an Kirche, dass wir doch etwas sagen, dass wir doch ein moralischer Kompass sein sollen, dass wir uns da auch politisch einzubringen hätten. So nehme ich das ungefähr wahr.
Ja, da hast du das Feld ja schon ziemlich gut umrissen mit all diesen Gedanken im Hinterkopf. Ja. Ist also David nach Äthiopien gereist. Du hast im Vorgespräch mir erzählt, dass die afrikanischen Staaten oder auch die Mitglieder dieser AACC das teilweise ganz anders wahrnehmen und vielleicht so ein bisschen auch ein anderes Narrativ über Migration haben oder sich zumindest ein anderes wünschen würden. Wie hast du das da wahrgenommen?
Also es gibt natürlich verschiedene Aspekte von Migration, die man sehr stark teilt. Also Stefan hat vorhin schon ein bisschen angesprochen, oder dass Migration ist auch um die Wahrung der Menschenwürde im Zusammenhang mit Migration irgendwie geht, um den Schutz der Menschen auch. Das ist sicher ein Anliegen, dass natürlich die Kirchen teilen, also sei es jetzt in Europa oder auch in Afrika, das ist klar, oder? Aber die Situation, um was geht es bei Migration in Europa oder in afrikanischen Ländern, unterscheidet sich natürlich ganz grundlegend. Einerseits haben wir, sind die europäischen Länder zu Einwanderungsländern geworden, zumindest in Westeuropa ganz stark. Das war nicht immer so, das wissen wir auch aus der Geschichte der Schweiz selber. Auf der anderen Seite hast du zahlreiche afrikanische Länder, die eben stark von, also wo ein starker Migrationsdruck vorhanden ist. Also, und da ist der Blick sehr stark auch auf die Demografie, muss man sagen, auch gerichtet. Also man hat ganz junge Bevölkerungen. Man hat sicher die Situation, dass es darum geht, Perspektiven zu suchen, weil sie fehlen, und Gelegenheiten dann eben Opportunitäten auch wahrzunehmen. Teilweise geht es darum, umzugehen mit Informationen, Versprechungen über Social Media, über die Medien, Bildern, die da erzeugt werden, die auch irgendwo dann mit der Realität in anderen Ländern eben teilweise nicht oder eine sehr große Diskrepanz eben dann geben kann. Und was vielleicht wichtig ist, ist auch, dass jetzt gerade aus der Perspektive der afrikanischen Länder, oder es gar nicht so sehr, oder Europa eine Rolle spielt, aber es ist eigentlich nur eine kleine Rolle, wenn man es jetzt mal zahlenmäßig anschauen möchte, oder dann sind wir, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Zahl, es ist wahrscheinlich auch schwierig, sie genau zu beziffern, aber sind wir so im Bereich von 10-15%, die sozusagen den Weg nach Europa oder in den Norden eben machen. Mhm. Und da gibt es andere Migrationsrouten, die viel, viel wichtiger sind. Ganz stark auch natürlich also innerafrikanische Migration, die in Richtung Süden, in Richtung Südafrika geht. Gibt eben Länder auch, wo die eben auch mehr Perspektiven anbieten können. Oder? Und so haben wir eigentlich so eine ganz unterschiedliche Ausgangslage, was Migration betrifft. Und entsprechend sind eben auch ist auch der Umgang sozusagen, die Akzentuierung auch von den Herausforderungen, die mit Migration verbunden sind, andere. Oder? Wir würden vielleicht aus Europa eben sehr stark den Fokus darauf setzen, dass Migrationsrouten eben also insofern tödlich sind und es darum geht, auch legale Wege nach Europa zu schaffen. Das ist eine Perspektive, die sozusagen von Europa aus gesehen wichtig ist. Eine andere ist zu sagen, wir müssen Acht geben, sozusagen, dass wir mit Migration einen Umgang pflegen, der auch sozusagen in der gesamten Gesellschaft mitgetragen wird und deswegen das vielleicht stärker wieder steuern können etc. Und haben dort vielleicht, ich würde sagen, eben Stefan hat vorhin das Feld schon ein bisschen aufgerollt, eben auch mit den Konfliktlinien, die es dann gibt, oder? Dann ist man schnell einmal auch sozusagen bei der Perspektive, die sich eher aufrichtet auf die politischen Gegner, denen man sagt, die möchten vor allen Dingen eine Abschottungspolitik haben, was Migration betrifft, oder seien dann bis hin zu einer eben sehr dezidiert fremdenfeindlichen Politik. Umgekehrt eben, wenn ich jetzt mir vergegenwärtige, oder was so die Anliegen waren jetzt vor Ort, beispielsweise in Addis Abeba, auch mit Projekten, die wir da gesehen haben, aber auch sonst, wenn man schaut, was die AACC zum Thema kommuniziert, eben auch mit dem Slogan auch der für einer größeren Jugend Konferenz und Konsultation, die stattgefunden hat, wo sie sagen, ja, Africa, my home, my future. Also ganz klar irgendwo eine Betonung darauf, auf ein Empowerment auch der afrikanischen Gesellschaften, auf eine Stärkung, auf eine starke Identifikation. Es ist auch teilweise die Rede vom Patriotismus und dass die Kirchen da das auch mittragen und mit unterstützen. Ist ein interessanter Aspekt, oder? Irgendwo das so wahrzunehmen, fand ich, weil wir das so in der Form nicht deuten würden, glaube ich, und trotzdem gut nachvollziehen können. Und dann eben auch die klare Benennung der irregulären Migration eben auch aus eigener Erfahrung, aus direkter Betroffenheit heraus, als etwas, das negativ ist, das es zu verhindern gilt. Wo sie sagen, eben da geht es dann um die sogenannten Push-Faktoren, wo sie sagen, darum, da sehen sie sich auch in der Verantwortung, da eine Antwort zu geben, auch als Kirchen, also auch zu sagen, hey, es geht auch darum, dass unsere Familien, unsere Freunde, unsere Kinder sich teilweise auf Migrationsrouten begeben, die einfach tödlich sind, die enorm viel Leid verursachen, eben also Stichwort Menschenhandel etc., also gibt es ganz viele Abgründe, die sich auftun, wenn man sich mal mit diesen Geschichten überhaupt auseinandersetzt, dass sie vor dem Hintergrund dann eben auch versuchen, ihren Gemeindemitgliedern, den jungen Menschen im Land eine andere Botschaft zu vermitteln und zu sagen, bleibt hier, oder? Und das ist interessant, dass eben dann teilweise, ich sage jetzt nicht, oder die Perspektiven sind unterschiedlich. Ich würde nicht unbedingt sagen, es geht immer um Widersprüche, sondern es geht um eine Gleichzeitigkeit von Perspektiven auf das gleiche Thema, die man auch nicht sozusagen als Widerspruch oder gegeneinander irgendwie stellen muss. Und teilweise wird es aber trotzdem auch, zeigt sich auch, wie, sage ich jetzt mal, spannungsvoll diese unterschiedlichen Perspektiven sind. Oder ein kleines Beispiel, oder wir hatten es von der AACC und dem Generalsekretär, der hat teilgenommen, die ganzen 3 Tage, hat sich sehr eingebracht. Das war auch sehr an sich eine sehr eindrückliche Person, auch vom Auftreten, von der Sprache her, dem, was er ausgestrahlt hat. Und er hat davon gesprochen, eben von der ersten Amtszeit von Trump und seiner Administration, die eigentlich schon damals gesagt haben, ja, jetzt müssen jetzt die illegalen Personen afrikanischer Herkunft in den Staaten, die sollen jetzt zurückkehren in ihre afrikanischen Länder, oder? Und es ist eine Botschaft gegen, das sträuben wir uns dann dagegen, gegen eine solche Botschaft, oder auch die Kirchen, das merkt es, diese Sprache, diese Tonalität, die missfällt uns, oder? Und auf der anderen Seite hast du dann eben die AACC jetzt in dem Fall, oder? Wo die dann gemerkt hat, okay, an sie wird das Anliegen herangetragen, dass sie jetzt eben sozusagen sich dagegen stellen oder sagen würden, wir kritisieren das, was die Trump-Administration da will.
Wie haben sie dann reagiert? Also was hat der Generalsekretär erzählt?
Ja, er hat einfach davon gesprochen, oder wie, dass sie das selber ja auch, es ist gar nicht so einfach ist, auch für sie, weil ihre Botschaft, eben wie ich vorhin schon gesagt habe, ist zu sagen, Afrika, mein Zuhause und meine Zukunft, das ist das, was wir den jungen Leuten sagen und woran wir uns ausrichten, das ist unsere Vision. Und sozusagen dann gleichzeitig an Amerika gerichtet zu sagen, ihr wollt unsere Leute nicht mehr, aber wir wollen sie auch nicht zurücknehmen oder wir finden, sie sollen bei euch bleiben dürfen und so. Da kommen wir in ein Dilemma.
Die einen sind also stark sozusagen auf Prävention bedacht oder dass die Leute erst gar keinen Grund haben zu gehen.
Ja.
Und die anderen, ganz böse gesagt, wollen nicht, dass sie kommen. Hm?
Naja, man könnte es auch ein bisschen menschlich nachvollziehbar total so formulieren, dass man sagt, naja, die afrikanische Perspektive besteht vielleicht darin, vor Migration zu warnen, weil sie gefährlich ist. Also wir wollen nicht, dass Jugendliche sich das antun, was auf diesen Fluchtrouten auf sie wartet. Aus einer europäischen Perspektive haben wir das auch. Und dann stellt sich eigentlich die Frage, naja, welche Perspektive haben denn diese Menschen, die zu uns kommen wollen? Das ist ja mal so das eine. Also vielleicht ein Viertel von denen, die kommen, kann dann wirklich direkt aufgenommen werden. Vielleicht Die Hälfte von denen, die kommen, können nicht direkt abgeschoben werden. Aber was ist das für ein Leben? Und dann kommt ja diese schweizerische Perspektive dazu, die ja manchmal ein bisschen so wirkt, als wären wir die Insel der Glückseligen und alle wollen auf diese Insel kommen. Und man jetzt aus einer afrikanischen Perspektive wahrscheinlich sagen müsste, nein, das ist ein ziemlich dünner Migrationsstrom. Also vielleicht sind das 10%, die überhaupt nach Europa kommen wollen und von denen dann noch lange nicht alle in die Schweiz. Also Migration ist zunächst mal hauptsächlich ein Phänomen der Binnenmigration auf dem Kontinent. Oder? Ich glaube einfach, diese Perspektiven sind wichtig, die nebeneinander zu halten, um auch ein bisschen zu merken, welche Selbstverständlichkeiten bei uns selbst immer mitschwingen, wenn wir über Migration und Flucht und sichere Fluchtwege etc. sprechen.
Absolut, also da haben wir alle so unsere Brille auf, habe ich das Gefühl. Ja, vor diesem Hintergrund, David, hast du denn das Gefühl gehabt, es kann überhaupt ein Dialog auf Augenhöhe entstehen?
Mein Eindruck war schon, dass die, eben wie schon eingangs gesagt, ich glaube, die Offenheit, das gegenseitige Interesse, auch so das einander zuhören, das fand ich auch eindrücklich. Oder also, dass man wirklich, die Leute haben sich Zeit genommen, ihre Perspektiven auch auszudrücken, es haben sich alle eingebracht, das fand ich wichtig.
Eine andere Sache der Augenhöhe ist ja auch so, wen bekomme ich als Ansprechpartner? Und die CCMI, ich habe schon gesagt im Eingang, sie kann sehr stark auf die EU einwirken, sie sitzt auch dort. Wie ist denn das Verhältnis von AACC und der Afrikanischen Union?
Sicher so, dass die Afrikanische Union, zumindest ihre Administration, die Kirchen auch als ganz wichtige Partner anschauen. Und ich denke, das hat nochmal, die Kirchen haben, würden jetzt nach meinem Verständnis, müssten sie sicher ein höheres Gewicht haben, als wir das in Europa sehen, einfach schlicht und einfach deswegen, weil sozusagen die Zugehörigkeit zu Kirchen, Religionsgemeinschaften, ihr Gewicht in der Öffentlichkeit, in der Politik sicher noch ein anderes ist als bei uns. Es gab ja auch einen Besuch, also wir haben ja die Afrikanische Union auch besucht, und dort sozusagen die Vision, die eigentlich für Arbeitsmarkt und eben auch Migration zuständig ist. Da waren diverse Mitarbeitende dann da und die haben berichtet eben über die ganz vielen verschiedenen Initiativen, die es gibt auf Seiten der Afrikanischen Union, zumindest eben bei der Administration. Die andere Seite ist natürlich, dass man das sich überhaupt nicht gleich vorstellen darf wie die Europäische Union. Also das ist kein, so wie ich das verstehe, ich bin da kein Experte, aber kein in dem Sinne supranationales Staatengebilde, sondern da treffen sich eigentlich eben immer regelmäßig die Regierungschefs der einzelnen Länder, dann haben sie eben Büros für verschiedene Themen.
Du hast das schon angesprochen, ihr habt viele Besuche gemacht, wirklich auch bei konkreten Projekten, zum Beispiel von der äthiopisch-evangelischen Kirche, oder ihr habt auch, glaube ich, Menschen getroffen, die eben zurückgekehrt sind in ihre Heimat. Mhm. Ja, kannst du kurz auch berichten, wie war da so der emotionale Eindruck auch?
Genau, wir haben eigentlich es gab drei Projekte, die man hätte besuchen können. Das eine war von der äthiopisch-orthodoxen Tewaedo Church. Da war ich nicht mit dabei. Dann gab es noch die Möglichkeit für einen Besuch bei der International Organization for Migration, bei der IOM, gegeben, wo es darum geht, die Leute am Flughafen zu empfangen und dann zu schauen, wie sie das machen. Also die Leute, die zurückkehren, nicht freiwillig zurückkehren. So. Und dann das dritte, da war ich eben dann mit dabei, das waren Projekte von der evangelischen Kirche in Äthiopien, Mekane Jesus, gehört oder steht eigentlich in der lutherischen Tradition, die Kirche dort. Und das hat dann angefangen eigentlich bei einem Besuch in einer Schule, in der Addis Katema Secondary School. Das ist eine Schule mit knapp 3000 Schülerinnen und Schülern. Ich schätzungsweise denke ich zwischen 12 und vielleicht so 15 Jahre alt oder noch jünger, denke ich. War gar nicht so einfach genau zu sehen, aber da waren ganz, also war die Schule, die steht eben in einem sind mal im armen Teil der Stadt, im Norden. Und es war schon nur ein Abenteuer, fast die zu finden, weil man fährt dann so in einen Gebäudekomplex hinein. Von außen sieht man das nicht wirklich und drinnen ist ein Riesenhof. Und da waren eben all diese Schülerinnen in großer Zahl und da lief schon Musik, also eine Schülerband, die gespielt hat. Und die Kinder waren ziemlich euphorisch und sozusagen, und zwar eben mit diesem Konzert, mit der Musik und mit allem, dann hat man gemerkt, jetzt werden da Stühle aufgestellt und wir waren irgendwie als Gruppe, dann wurden da in Empfang genommen, haben uns hingesessen und dann wurde uns sozusagen ein Projekt quasi live vorgestellt, wenn man so will, und eben so ein Sensibilisierungsprojekt, wo es dann über Gesang, über Schauspiel, über kurze Redebeiträge eigentlich den Schülerinnen und Schülern vermittelt wurde, dass irreguläre Migration gefährlich und schlecht sei, und das auch ausgeführt, eben in verschiedenen Varianten, weshalb. Und es, irgendwo war es so ein seltsamer Mix quasi zwischen viel Freude, die Schülerinnen und Schüler an der Musik hatten. Es gab dann auch eine Sängerin, die muss irgendwie wohl sehr berühmt gewesen sein. Immer wenn sie nach vorne stand und gesungen hat, dann haben alle angefangen zu schreien, zu jauchzen, weil sie wahrscheinlich so berühmt war. Und dann das im Kontrast mit dem Inhalt, den sie sozusagen kommuniziert hat, war das auch irgendwo... Es war irgendwo interessant, also und aber irgendwo methodisch auch sicher irgendwo ein effektiver Weg, wirklich die Jungen zu erreichen, weil man muss sie ja erreichen mit einer Botschaft. Und das scheint mir, haben die irgendwie gut hingekriegt. Und das waren so die Botschaften, kurzes Gespräch dann auch mit dem Schulleiter, der erzählt hat, ja, schau, also wir sind hier in einer Gegend, wo eben Menschenhändler sehr aktiv sind. Es ist ein ernstes Problem. Viele haben Leute in der Familie, in der Verwandtschaft, in der Kirche oder so, die eben sich auf den Weg gemacht haben und eben tatsächlich verschollen sind oder wo man dann später wusste, dass sie gestorben sind oder sehr versehrt eben dann wieder zurückgekehrt sind. Er selber hat viele Schüler, ich meine, er hat die Zahl 70 gesagt, ist die er selber jetzt kennt oder hatte. Das da immer so diese greifbar, dass das so greifbar 70, wurde.
Die sich auf den Weg gemacht haben, oder?
Ja, nein, die meine ich eben dann auch, ich weiß es jetzt nicht mehr haargenau, aber ich meine sicher 70, die sich auf den Weg gemacht haben. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele davon sozusagen, wo man weiß, was das Schicksal war. Und so. Okay. Es gibt ja auch welche, die es schaffen, das ist ja auch klar. Oder? Das ist schon
ja, und die schicken da vielleicht recht unrealistische Bilder per Smartphone zurück, was noch mehr Pull-Effekt hat.
Ja, das ist... ein größeres Thema auch, das immer wieder aufkam, eben genau das, also die wirklich diese Bilder, die kolportiert werden. Was man auch dann im Zusammenhang verstehen muss mit einer anderen großen Herausforderung, das war vielleicht, da kann ich gut anknüpfen an das zweite Projekt, das wir angeschaut haben, wo es darum geht, eben die Leute wieder zu integrieren, dass sich aufmachen auf den Weg unter gefährlichsten Umständen. Und dann eben vielleicht nach Europa zu schaffen. Jetzt im Fall von Äthiopien sind die Aussichten über das Asylsystem gering, dass man dann bleiben kann, oder? Und dann sich eben in einer Sackgasse wiederzufinden und damit konfrontiert zu werden. Vielleicht erst in Europa, vielleicht schon früher, dass man umkehren muss. Das sind ganz schwierige Voraussetzungen dann, um wieder sozusagen für die Menschen selber sich wieder in die Obhut der eigenen Familie und der Gesellschaft wieder zurückzubegeben. Das ist einfach sehr schambehaftet. Das ist ein Stigma. Und eben umgekehrt kann man dann eben auch wie verstehen, dass die Kommunikation, die man dann erfährt, auch... wie soll ich sagen, immer auch geprägt ist von dieser Aussicht, vielleicht eben die Familie zu enttäuschen oder eben es nicht geschafft zu haben. Man muss auch verstehen, dass viele eben natürlich sehr viele Ressourcen aufwenden, also finanzielle Ressourcen, um diese Reise überhaupt zu machen. Also es Verschuldung gibt etc., sieht die Familie dann ganz viel Hoffnung auch auf den Erfolg setzt. Und wenn es dann eben nicht eintrifft, ist es schwierig. Und da knüpft dann eben auch wieder ein Projekt jetzt dieser Kirche, der evangelischen Kirche in Äthiopien, an, wo es darum geht, eben Leuten wieder sich dabei zu unterstützen, wieder in die Gesellschaft zurückzufinden. Haben wir ein Restaurant besucht, also ein Restaurant, ja, man muss sich eine Baracke vorstellen, wo gekocht wurde, Mother's Restaurant hat das geheißen, oder heißt das, und das gehört de facto eben Frauen, die zurückgekehrt sind und die eben sonst, die eben natürlich auch, denen man damit sozusagen eine einerseits Eigentum und Verantwortung, aber auch eine Einkunftsquelle aufgebaut hat über dieses Projekt, und das scheint sich sehr gut zu tragen und zu funktionieren. Die haben uns bewirtet, als wir da waren, das war natürlich auch an sich schon eindrücklich, aber dann auch ein Zeugnis, das eine Frau abgelegt hat und und das ist dann ein anderer Migrationskontext als den wir jeweils so vor Augen haben. Sie war nämlich eigentlich über ein legales Arbeitsprogramm nach Saudi-Arabien gelangt und wurde dort sozusagen weitergegeben. Hat ganz Schlimmes erfahren, ist auf jeden Fall, musste sie mit einem ungewollten Kind nach einer Vergewaltigung wieder zurück in ihr Herkunftsland. Und da hat sich die Kirche um sie gekümmert. Die hat Zeugnis davon abgelegt, was im ersten Jahr als nach ihrer Rückkehr überhaupt nicht möglich gewesen wäre, so wie man uns gesagt hat, weil einfach das Schweigen, eben das, was ich vorhin ein bisschen angesprochen habe mit der Stigmatisierung und eben überhaupt Traumatisierung, die damit verbunden ist, gar nicht möglich gewesen wäre, oder? Und jetzt ist sie sozusagen Mitbesitzerin von diesem Restaurant und hat uns dort bewirtet, hat einen Sohn, der sozusagen dort aufwächst etc. Und also diese Zeugnisse und Begegnungen, natürlich, das war eindrücklich, und man sieht halt auch, dass die Kirchen dort etwas aus meiner Sicht ganz, ganz Typisches hoffentlich für Kirchen eigentlich tun, also dass sie Beziehungen wiederherstellen zwischen Leuten, die zurückkommen und ihre Verwandtschaft unter Umständen. Jetzt bei dieser Frau, wo ich davon gesprochen habe, war das nicht möglich, oder? Aber in vielen anderen Fällen ist das möglich. Man muss mit den Leuten sprechen und sozusagen dann auch Tabus zu brechen und zu entstigmatisieren, oder? Ich glaube, da liegt etwas drin, das wir sehr gut auch aus den biblischen Geschichten und von dem, was Kirche immer mal wieder tut, kennen. Von dem her war das sehr, sehr auch eindrücklich, auch dieses Beispiel. Ja,
David hat es schon angesprochen, eine zutiefst menschliche Erfahrung, das zieht sich doch durch eigentlich die ganze Menschheit durch, davon berichtet auch die Bibel. Stefan, ich will einen kurzen Exkurs mit dir machen. Was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Migration?
Ja, also auf der einen Seite gibt es so diese ganz bekannten großen Migrationsstories in der Bibel. Abraham, der seine Heimat verlässt aufgrund einer Verheißung, Mose, der das Volk aus Ägypten führt, Ruth, die ihrer Schwiegermutter in ein fremdes Land folgt und bei ihr bleibt, bis zu der ganzen Geburtsgeschichte Jesu selbst, der eigentlich als Migrant auf die Welt kommt und als Flüchtling diese Welt betritt, als einer, der fliehen muss, weil die Kinder umgebracht werden sollen vom Herodes. Also Flucht, Aufbruch und Exil, das sind die zentralen Erfahrungen, die sich in diesen Geschichten durchspielen. Und trotzdem muss man vorsichtig sein, die Bibel ist kein linkes Parteibuch, das jetzt einfach Migration und Flucht und die Geflüchteten und die Migranten einfach nur als Hilfsbedürftige, als Opfer perspektiviert und uns in Verantwortung nimmt, sondern Exil, Flucht, Migration ist immer auch mit einer umgekehrten Verantwortung verbunden. Das zeigt sich sehr stark bei den Texten, die sich auf das babylonische Exil beziehen. Also das ist natürlich eine Geschichte aus dem Alten Testament, die sich in mehreren Büchern und bei Propheten widerspiegelt. Und da wird das jüdische Volk immer wieder daran erinnert, sich auf die eigene Gemeinschaft zu beziehen, für sie einzustehen, die Identität zu bewahren, für Gerechtigkeit zu sorgen, schließlich dann auch zurückzukehren und den Tempel wieder aufzubauen und das soziale Miteinander, das um diesen Tempel sich gruppieren soll. Es ist auch nicht so, dass es in der Bibel oder in der Verkündigung Jesu oder so diese utopischen Ideen einer Weltgemeinschaft gibt, in der alle als Gleiche untergleichen leben. Also dieser Bezug zum Volk, Der ist etwas sehr, sehr Wichtiges, auch in den biblischen Texten, und das wird auch nicht aufgehoben. Es wird lediglich gesagt, dass das angesichts der Gotteskindschaft, genau wie Geschlecht oder halt Herkunft oder auch der soziale Stand, nicht die relevanten Kategorien sind. Aber innerhalb der weltlichen sozialen Ordnung ist das schon das Gefüge, mit dem auch biblische Texte rechnen. Und man muss immer aufpassen, dass man da nicht einzelne Verse aus dem Kontext nimmt, also und das versucht moralisch so zu instrumentalisieren, dass wir daraus Tagespolitik ableiten können.
Ich kann dann vielleicht eine interessante Anekdote noch einbringen, auch vom Forum. Es gab an einem Morgen hat eine Vertreterin des Rates der Kirchen in Lesotho eine Andacht gehalten, und sie hat über Hesekiel 37, Vers 3 gesprochen. Es geht es eigentlich darum, dass Gott dem Propheten sozusagen ein Feld voller Totengebeine zeigt. Und dann ihn fragt: Du Menschenkind, meinst du auch, dass die Gebeine wieder lebendig werden? Und dann sagt er: Herr, wo du weißt es wohl. Und es geht dann darum, dass sozusagen der Odem sozusagen in die Gebeine geht und die Toten wieder lebendig werden. Und sie werden lebendig eben in diesem Totenfeld, um dann eben wieder zurückzukehren in das Land, oder? Die Toten sind sozusagen das Haus Israel, und sie kehren wieder zurück in ihr Land, oder? Und es geht ja auch um den Kontext des Exils eben, in dem der Prophet spricht. Und sie hat das Bild genommen und es eben adaptiert. Und es ist eben interessant, fand ich, oder? Wie eben sie biblische Geschichten adaptieren, um aber eine andere Botschaft zu vermitteln, als wir das jetzt tun würden, oder? Und ich sage nicht, das eine ist falsch oder richtig oder irgendwie so. Ich bin da auch kein Exeget und so, aber ich fand das eindrücklich, oder?
Ja, und diese Geschichten haben in einem Kontext auch eine ganz andere Bedeutung dann, oder? Also bei uns ist diese Hesekiel-Stelle vor allem bekannt so für die Hoffnung auf Auferstehung, auf ein Leben danach. Und so wie du es jetzt erzählt hast, bedeutet es auch, dass Identität und Heil auch mit Heimat zusammenhängen, also mit einem Ort, zu dem man gehört. Und es gibt natürlich auch hochproblematische Migrationsgeschichten im Alten Testament. Also wenn wir an die Landnahme denken bei Josua, ist höchst gewaltsam, oder? Also die meisten erinnern sich nur an diese Geschichte der Einnahme von Jericho, wo die da mit diesen Trompeten drumherum gehen, bis die Mauern einstürzen, und dann leben die alle friedlich zusammen. Nein, das ist natürlich nicht die Geschichte, die in der Bibel steht. Also da wird die Stadt Ai zerstört mit allem Vieh und allen Kindern, die darin leben. Es sind Schilderungen von einer Auslöschung der Bevölkerung, die da war. Und diese ganze Landnahmegeschichte ist nicht einfach ein friedlicher Akt, sondern das ist etwas, wo wir heute sagen würden, naja, das möchten wir gerne anders verstehen, anders kontextualisieren, anders deuten, als das vielleicht in einer Minderheitensituation der Schwäche von Israel, das aus dem Exil herausschreibt und sich auf etwas zurückbesinnt, damals der Fall war. Also alle diese Geschichten stehen in Kontexten, genauso wie Hesekiel jetzt in diesem Kontext anders gelesen wird, als es vielleicht bei uns in einer pfingstlichen Gemeinde gelesen würde. So müssen wir auch mit diesen anderen Texten umgehen.
Ja, wir können ja da ein bisschen auch mit Realpolitik anschließen, nämlich die Konferenz hat ja ein gemeinsames Statement dann im Anschluss ans Treffen verabschiedet, und die Kirchen haben sich dazu verpflichtet, sich der Kriminalisierung und der einer Migrationssteuerung zu so einer Politik zu verwehren, die die Würde und die Sicherheit des Menschen mit missachtet. Und man will die illegale Migration bekämpfen und für sichere Fluchtwege sich einsetzen. Und die Kirchen sind da ja wirklich mittendrin. Sie begleiten eben Geflüchtete, sie bieten Schutz. Sie möchten wirtschaftliches Empowerment ermöglichen. Sie wollen Wiedereingliederung unterstützen. Das sind alles so Fronten, an denen die Kirche eben was tun kann. Angesichts dieser Vorhaben, David, denkst du, dass es da eine Umsetzung geben kann? Oder wo fängt man jetzt an? Das sind sehr große Pläne.
Ja, ich denke, jetzt eben in der Schweiz, sage ich jetzt mal, kann natürlich die Kirche an verschiedenen Bereichen tätig sein. Das ist klar, das ist sie auch. Schwierig wird es, wenn es darum geht, ob jetzt die Kirchen in der Schweiz, sage ich jetzt mal, die Politik dazu bringen können, die Fluchtursachen in den Herkunftsländern zu beseitigen. Da reden wir eigentlich davon, ob eben wirtschaftlicher Fortschritt, Industrialisierung, sage ich jetzt auch mal ganz konkret, Infrastrukturaufbau, Perspektiven, berufliche Perspektiven, ein Arbeitsmarkt, der was ermöglicht oder aufzubauen, all diese Weichen, die man da legen müsste, die sind natürlich jetzt, da spielen so viele Faktoren mit rein, oder? Also wir haben jetzt bei der EKS beispielsweise sicher, haben wir so beides so als Motto, oder? Dass wir Migration als Chance begreifen, aber auch als eine Herausforderung auch. Und ich glaube, es ist sicher wichtig, dort sehr differenziert auf die Handlungsmöglichkeiten einerseits der Politik zu schauen und andererseits als Kirche nicht vergessen, dass es für uns viel zu tun gibt, für Menschen, die bei uns ankommen und sie zu unterstützen beim Ankommen, bei der Integration etc. Viele Dinge haben wir wenig oder fast keinen Einfluss. Auch das müssen wir anerkennen. Und trotzdem eben dort anpacken und Dinge tun, die wir gut tun können. Und da gibt es einiges und da passiert ja auch vieles. Ein Beispiel wäre, dass wir gerade im nächsten Monat mit den Migrationsverantwortlichen unserer Mitgliedskirchen ein Rückführungszentrum uns anschauen zusammen. Das ist ein Ort, wo eigentlich Leute, die einen negativen Asylentscheid erhalten haben und eben die Schweiz verlassen müssen, darauf warten, dass sie entweder rückgeführt werden können, die Papiere vorhanden sind oder eben, je nachdem, wenn sie sich weigern, geht es dann länger bis sehr lang, wenn es nicht so einfach möglich ist, dass sie zurückkehren. Ist ein sehr schwieriger Ort, auch dort zu arbeiten. Es sind Orte, die wir nicht so gerne in unser Bewusstsein rücken. Es gibt auch eine Kirchen, die die Leute da haben, die sich engagieren, eben jetzt über die Seelsorge in dem konkreten Fall, aber es gibt auch andere Möglichkeiten und unser Anliegen ist eigentlich, dass die Kirchen dort, also zu zeigen, wie Kirche bei den Menschen sein kann. Das ist ein konkretes Beispiel, oder?
Musst du auch, als du über die reformierte Kirche in Äthiopien gesprochen hast, habe ich auch gedacht, naja, es sind ja eigentlich ganz ähnliche Aufgaben, die sich Kirchgemeinden auch hier stellen. Also auch sie begleiten Menschen, nicht nur rechtlich oder sozial, sondern hoffentlich auch spirituell. Und damit meine ich mehr als nur Seelsorge. Mhm. Also dieser ganze Kontakt, wo man sagt, ja, da wird Menschen auch wieder eine geistliche Heimat geboten und sie bereichern dann auch das geistliche Leben. Das ist sicher eine ganz wichtige Dimension von dem, was auch in Kirchgemeinden vor Ort real passiert. Ich weiß, dass es immer auch diesen politischen Pfad gibt. Also, dass man sagt, naja, das ist das, was wir tun, also quasi das diakonische Handeln, wenn man so will, ist das, was in den Kirchgemeinden passiert. Aber wir haben auch einen prophetischen Auftrag. Wir müssen auch die Missstände anprangern. Wir müssen sagen, dass wir sichere Fluchtwege brauchen etc. Und ich bin da insofern ein bisschen skeptisch, als dass ich glaube, dass es erstmal damit anfangen würde, zuzugeben, dass das jetzige Asylsystem wirklich nicht funktioniert. Also nicht, dass es da schief läuft, dass man sagen müsste, ja, das Mittelmeer ist gefährlich, sondern dass man wirklich sagen müsste, das Asylsystem, das die Ordnung vorgibt, in dem Menschen sich bewegen oder nicht bewegen sollen, das ist grundsätzlich etwas, was nicht funktioniert. Und dann müsste die Antwort, an der Kirche, wenn sie prophetisch sein will, mitarbeitet, eben nicht der mahnende moralische Zeigefinger sein, sondern dann müsste man tatsächlich viel grundsätzlicher darüber nachdenken, wie wir das eigentlich verstehen wollen mit Migration. Also was das bedeutet, wenn wir in Afrika hören, dass dort ein Wunsch besteht, dass dieses Land meine Heimat, meine Zukunft sein soll. Und da, glaube ich, sind wir noch ziemlich weit davon weg. Und ich glaube auch, dass sich daran eine Frage entscheiden wird, wie Europa zusammen kann, welche Rolle die Schweiz da drin haben wird, die weit über das hinausgeht, was Kirche ist. Aber ich bin überzeugt, dass uns da Moral ein schlechter Kompass ist und dass wir da wirklich mit politisch abgestimmten Lösungen aufeinander zugehen sollten. Und ich sehe im Moment nicht, dass die Kirche da einen großen Impact hat in Europa. Das ist vielleicht in Afrika wirklich anders, dass dort Kirche tatsächlich ein Player ist, der etwas in Gang setzen kann, der eine Kampagne an die Hand nehmen kann. Das sehe ich bei uns nicht.
Ja, und ich glaube eben, wenn man auf der Ebene der Lösungsfindung ist, also Lösung, dann müsste man zuerst fragen, wie analysieren wir eigentlich die Lage, wo sehen wir Probleme, wo nicht, oder? Da kann man schon in ganz verschiedene Richtungen anfangen zu diskutieren jetzt, oder? Also reden wir davon, ob, wenn wir über die Schweiz reden, ob wir ein Land sein sollen, das irgendwie Migration ganz generell begrenzt, weil man Angst hat, dass man sich selber vielleicht nicht mehr so ein bisschen verliert.
Stichwort 10 Millionen Schweiz.
10 oder? Millionen Schweiz sind wir in die Richtung. Meine Wahrnehmung ist, dass die Schweiz auch unterdessen doch auch, und ich meine sogar zu behaupten, über alle Parteigrenzen hinweg, doch relativ stark verinnerlicht hat, dass Menschen zu uns kommen und dass wir die aufnehmen können und auch gemeinsam Schweiz sein können mit den Leuten, die eben zu uns gekommen sind über all die Jahre. Da bin ich ziemlich überzeugt, das ist meine Wahrnehmung. Und deswegen glaube ich nicht, dass es um eine grundsätzlich in irgendeiner Form völkische oder fremdenfeindliche Grundposition oder Haltung ginge, jetzt bei der Schweiz. Dann haben wir auf einem anderen Blatt Papier haben wir die Frage, was soll eigentlich das Asylsystem leisten? Was ist das Ziel eines Asylwesens, das wir haben? Es ist eigentlich Leuten Schutz zu ermöglichen, die an Leib und Leben bedroht sind in ihrem Herkunftsland und nirgendwo anders eben auch Schutz finden können und deswegen auch ein Asylgesuch stellen können sollen und Wege finden, wie das möglich ist, oder? Nun ist es so, dass man eben ein Asylgesuch erst in der Schweiz stellen kann. Und wenn man legal als Asylsuchender in die Schweiz kommt, dann ist das entweder über den Familiennachzug oder über ein humanitäres Visa, was praktisch nicht vergeben wird. Früher gab es noch das Botschaftsasyl. Das heißt, es setzt eigentlich einen irregulären Weg voraus, ein Asylgesuch stellen zu können. Dann haben wir eine Anerkennungsquote, die liegt bei 30, also über 35% jetzt für das letzte Jahr. Die Schutzquote, da gehören noch jene dazu, die eben sozusagen die Kriterien für Asyl nicht erfüllen, aber es Gründe gibt, weshalb sie eben nicht in ihr Heimatland zurückkehren können. Da sind wir dann bei etwas über 50%. Das ist sozusagen die Schutzquote. Und man spricht dann eben oft eigentlich über diesen Teil der Migration, eben der über das Asylsystem kommt. Und da gibt es einerseits viele Leute, die sagen, ja gut, eben diese Schutzquote von 50%, die ist ja hoch und die bestätigt eigentlich, dass das funktioniert. Und andere würden wiederum sagen, nein, sie zeigt eben genau, dass das Asylsystem sozusagen ein Weg ist für Migration, die eigentlich anders motiviert ist, als dass es wirklich Fluchtmigration sei im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Oder diese Perspektiven, die konfligieren in der Diskussion über das Thema.
Ja, aber ich glaube schon, dass es auch dazu gehört, sich da ehrlich zu machen und zu sagen, 50%, nehmen wir das mal als Quote, das bedeutet einfach für sehr viele Menschen sehr viel unnötige Gefahr, sehr viel Leid. Und es ist ganz bestimmt kein effizientes System, das darauf angelegt ist, Integration möglichst rasch zu fördern, auf eine breite Akzeptanz zu stoßen, ein lebenswertes Leben aufzubauen. All diese Dinge sind im jetzigen System, das wir haben, eigentlich nicht Priorität.
Ja, die Vorzeichen sind sicher schwierig gesetzt. Und du hast es vorhin noch angesprochen, Michel, oder mit den legalen Zugangswegen, da kommt ja auch etwas im Kommuniqué jetzt von diesem Forum, von den beiden Organisationen, steht da was drin. Es ist eine schwierige These, die wenig Evidenz hat, dass jetzt ein Mehr an legalen Zugangswegen in die westlichen Staaten oder nach Europa oder in die Schweiz konkret die irreguläre Migration, sage ich jetzt mal, austrocknen würde.
Wieso denn?
Einerseits ist es ganz realpolitisch kaum vorstellbar, dass sozusagen ein legaler Zugangsweg die Nachfrage, der Nachfrage auch entsprechen könnte, ganz de facto. Und das andere ist, dass es eben komplex ist, wie die Zusammenhänge ist, oder dass es nicht bedeutet, ja, also einen unbegrenzten legalen Zugangsweg oder einen sehr großen, umfangreichen, das kann man sich eben politisch schwer denken. Es könnte sogar Zunahme bedeuten, wenn du jetzt zum Beispiel eine größere Anzahl Personen in einem Aufnahmeland dann hast, aus einem bestimmten Staat oder aus einer bestimmten Community, dass es sozusagen diejenigen, die jetzt zum Beispiel nicht das Glück hatten, auf legalem Weg zu kommen, dann aber trotzdem den Weg machen, weil sozusagen die Aussicht darauf, Anschluss zu finden in einer Diaspora-Gemeinde oder in einer Familie, dann auch ein wichtiger Faktor ist, Leute zu motivieren oder dass Leute ein Motiv haben zu gehen. Oder vielleicht auch da drin sieht man auch, dass zum Beispiel die Zielländer in Europa, eben gut, da gibt's, können wir in die ganze Breite gehen, aber die Schweiz ist in Europa zum Beispiel nicht ein Zielland, sondern das sind eher Deutschland, Frankreich, England, andere, oder wo eigentlich schon teilweise viel größere, sage ich jetzt mal, Communities sind.
Genau. Ja, du hast schon angesprochen, auch mit den Asylverfahren. Eine Sache, die ihr bei dem Treffen auch thematisiert hast, sind diese Auslagerung von Asylverfahren, die es ja jetzt neuerdings gibt, wo die EU mit einzelnen afrikanischen Staaten Abkommen trifft. Und wenn ich das richtig verstanden habe, findet die EAACC, dass das ziemlich schief läuft.
Ich glaube, es ist ein Anliegen dahinter, ist sicher, dass das Ganze transparenter werden soll. Und das ist es oft nicht. Und schwierig ist auch, dass man den Eindruck erhält, oder, dass die europäischen Staaten dann mit einzelnen Staaten vielleicht was ganz anderes aushandeln als mit anderen, je nachdem, wer ihnen gegenüber sitzt und was sie je nachdem für sich rausholen können oder umgekehrt auch. Also es geht ja immer um ein Matching von Interessen in diesen Themen, die manchmal nicht sehr, die eben für uns weit weg von moralischen Kategorien oftmals sind, sondern von knallharten Interessen eines Arbeitsmarkts oder politischen Interessen. Ja, und auf der anderen Seite natürlich auch Einkünften. Also das ist auch sicher die große Kritik, gibt's beispielsweise an der Externalisierung von Asylverfahren in Ruanda, oder dass da schon auch die Afrikanische Union, finde ich auch wichtig zu sagen, und auch EAACC sehr, sehr kritisch und also eigentlich dezidiert gegen solche Verfahren sind. Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Ich habe mit dem Direktor dieser Division von der Afrikanischen Union noch kurz, hatte die Gelegenheit, mit ihm kurz zu sprechen. Er hat einfach so seine Begründung, weshalb er denkt, dass Ruanda sich auf einen Deal mit England eingelassen hat, wo wir ja noch nicht wissen, wo das Ganze endet, aber möglicherweise nie stattfindet, war zu sagen, das Angebot sei einfach zu verlockend gewesen. Also da ist einfach zu viel Geld im Spiel letztendlich. Das ist nicht sehr überraschend, aber man muss sich einfach ein bisschen vergegenwärtigen, oder wie in welcher Form dann eben Interessen ausgeglichen werden und wer da je nachdem wie bereit ist dazu, das ist dann sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, hier wäre das Anliegen dahinter, was du ansprichst, eben, dass die Afrikanische Union sozusagen eine geballte Verhandlungsmacht, sage ich jetzt mal, einwirft in der Auseinandersetzung mit Europa, jetzt vielleicht aber eben auch mit anderen Staaten, wo es wichtiger noch wäre, um die Interessen der Menschen, die eben dann migrieren, wirklich zu schützen. Es braucht da viel stärker auch Schutz, Vorkehrungen und Garantien eben, dass die Leute wirklich auch menschenwürdig behandelt werden, wenn sie über solche Wege ins Ausland gehen.
Ja, das ist natürlich dann auch eine rechtliche Frage. Also wer kann denn dafür garantieren, dass die menschenwürdig behandelt werden? Also ist das tatsächlich die Afrikanische Union oder sind es einzelne Nationalstaaten, auf die man zugeht, mit denen man Verträge hat? Das ist ja auch nicht so, dass dass es total außergewöhnlich ist, dass die EU jetzt zum Beispiel als Ganzes Verträge schließt mit einzelnen Nationen. Also der wichtigste Vertrag, wenn es jetzt um Migration geht, ist ja wahrscheinlich das Abkommen, das die EU mit der Türkei geschlossen hat, oder? Also jetzt im Thema Migration. Und da hat man ja eigentlich einen Vertrag geschlossen mit einem Drittstaat, wenn man so will, über die Köpfe hinweg derer, die diese Grenze passieren wollen. Also das ist einfach nur, es ist ja nicht so, dass wir eigentlich einen Idealzustand hätten, wo wir alle immer zusammensitzen und in einem Diskurs eine gute Lösung finden und jetzt ist plötzlich UK ausgeschert und hat was ganz Verrücktes gemacht oder die EU plant was ganz Verrücktes, sondern es ist wahrscheinlich die Realität, dass Konkurrenzverhältnisse bestehen unter Ländern, die fürchten, Einreiseländer zu werden, und dass aber auch auf der anderen Seite Konkurrenzverhältnisse bestehen aus Staaten, die anbieten können, sichere Drittstaaten zu sein.
Ich kann diese Normalisierung, was du ansprichst, absolut verstehen, aber man muss sich immer klar sein, das geht ja auf dem Rücken der Menschen.
Ja,
das geht
aber, hier aber um deswegen, Menschen. Ich wollte wirklich gar keine Normalisierung, sondern ich wollte nur sagen, es ist ja nicht so, dass wir jetzt einen guten Zustand hätten, der verschlechtert wird, sondern es sind eigentlich katastrophale und auch wirklich ethisch höchst prekäre Zustände, die jetzt herrschen. Und es ist nicht so, dass wir jetzt auf einem weißen Papier eine Ideallösung skizzieren würden. Darum ging es mir nur. Also das ist ja ganz genau der Punkt, was du sagst. Es geht da ja um Menschen und Schicksale und Möglichkeiten, die diese Menschen haben, aber die sind ja jetzt schon nicht gerecht verteilt oder in Verträgen, auf die wir in 50 Jahren stolz sein werden, gefestigt.
Es ist hochkomplex, oder? Und es geht immer wirklich, es geht um Menschen. Wenn wir zum Beispiel vorhin über irreguläre Migration gesprochen haben, dann können sich wahrscheinlich eben, sind sich die afrikanischen Länder wie auch die europäischen irgendwie einig, das ist eine Sache, die ist schwierig. Sowohl für die Aufnahmeländer wie auch für die Länder, wo eben die Leute emigrieren, unter unsichersten Bedingungen. Oder da könnte man sich da mal ein gegenseitiges Interesse. Und jetzt ist natürlich die Frage, also irreguläre Migration dem vorzubeugen, eben einerseits übernehmen Kirchen oder eben die Gesellschaften in Afrika einen gewissen Teil der Verantwortung, versuchen das, indem dass sie demotivieren, das zu tun, oder und sensibilisieren etc. Auf der anderen Seite ist auch die Frage, ob es funktionieren wird, ganz ehrlich, also und wie gut es funktionieren wird. Wir haben andere sozusagen Situationen, wie eben wirklich ein rasantes Bevölkerungswachstum, beispielsweise in Nigeria, den anderen Ländern, eben demografische Entwicklungen. Da wird der Druck nicht abnehmen, oder? Und das wird sich zeigen, oder wie effektiv das ist. Auf der anderen Seite sucht Europa und einzelne europäische Staaten nach Lösungen, eben bis hin zu ganz viel Geld nach Ruanda schicken, um Asylverfahren dorthin auslagen zu können. Oder? Ich verstehe, dass das als zum Beispiel neokolonialistisches Gebaren aufgefasst wird, auch von afrikanischen Staaten. So in die Richtung wird es auch kommentiert, das verstehe ich absolut. Ich verstehe auch, dass es kritisiert wird aus Europa. Ich würde aber sozusagen wie einwenden oder zumindest darauf hinweisen, dass es sowas Ähnliches in der Form bereits gibt, nur um zur Kenntnis zu nehmen, dass es nicht unbedingt aus meiner Sicht nur um die intuitive moralische Beurteilung vorne weggehen kann, sondern man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass zum Beispiel jetzt im Fall der Pacific Solution, die Australien schon seit den 90er Jahren kennt, dass diese Politik, die eben eigentlich sehr analog ist zu dem, was dem System nach England versucht, eben funktioniert. Ich sage nicht, dass man es übertragen kann auf Europa. Ich würde sogar bezweifeln, dass man es in der Form in irgendeiner Weise machen kann, weil wir von ganz anderen geografischen Situationen und Verhältnissen und Bedingungen und Zahlen auch sprechen, als es Australien musste. Aber der Effekt, also was Australien gemacht hatte, ist sozusagen alle irregulär eingereisten Personen in Australien eigentlich direkt auf eine Insel zu bringen und dort die Verfahren zu machen und sie dann dort zur Rückkehr zu bewegen und nicht einreisen zu lassen. Und es gab dann unterschiedliche Variationen dieser Politik. Teilweise war es sogar egal, ob die Asylverfahren jetzt positiv oder negativ waren. Aber der Effekt war, und es war eine Reaktion darauf, dass eben die Zahl stieg derer, die mit Booten sozusagen Australien erreicht hatten, und zwar aus unterschiedlichsten Weltgegenden, nicht einfach nur aus eher nahegelegenen Ländern, sondern aus vielen verschiedenen Ländern, die eben auch mit Booten Australien erreicht haben und dann teilweise eben auch Bootsflüchtlinge, eben die verstorben sind, das Tragödien gab etc. Wir kennen das natürlich eben im viel größeren Stil im Mittelmeer. Und die Politik hat dazu geführt, und das muss man zahlenmäßig einfach so sehen, oder, dass sich sehr viel weniger Leute überhaupt auf den Weg gemacht haben und diese Reise versucht haben, weil sie genau wussten, dass die Politik konsequent umgesetzt wird, oder? Und jetzt kann man sich fragen, oder, was heißt das für eine ethische Abwägung, die wir machen? Es ist nicht einfach, ich will jetzt auch nicht zu ausschweifend werden, aber eine Politik, die eine reale Chance hat zu wirken und irreguläre Migration dem vorzubeugen, muss man immer diskutieren können, aus meiner Sicht. Aber man muss auch sagen, dass dahinter eigentlich eine Spekulation ist, nämlich die, dass wenn man das denn konsequent umsetzen könnte, würde es dann dazu führen, dass die Leute sich nicht mehr auf irregulärem Weg auf die Reise machen und sich eben auch umgekehrt, und da würde man es jetzt positiv wenden, all den Gefahren von Menschenhandel, Leid und Not aussetzen, oder? Und da sind wir in einer
genau. Oder und genau Diskussion. Diese Differenziertheit, finde ich, ist eine Aufgabe von Kirche auch in unserer Gesellschaft. Also nicht quasi auf der einen Seite die guten Kirchen mit den offenen Armen, die alle als Bruder und Schwester empfangen wollen, und auf der anderen Seite die rechtsbürgerliche, kalte, böse Politik, sondern wirklich sagen, es gibt verschiedene Mechanismen, die greifen können, um die Tragödien, die passieren innerhalb dieser, ich würde es jetzt mal so sagen, schlecht regulierten Migration, die wir im Moment haben, zu dämmen und einzuschränken und zu verhindern. Und ich glaube, dieses Bild, dass es auf der einen Seite einfach diese Protektionisten gibt, die Europa als eine abgeschottete Insel verteidigen wollen, und auf der anderen Seite die humanistischen Befürworter von universalen Menschenrechten stehen, das ist so nicht zutreffend. Und ich glaube, das merkt man eben am besten, wenn man mit Menschen auch aus Herkunftsländern spricht, oder?
Ja, also ein bisschen zugespitzt kann man sagen, oder, dass das Asylsystem als wichtiges Anliegen und als wichtigen Wert der europäischen Gesellschaften aufrecht zu erhalten und sozusagen so auszurichten, dass es wirklich für die Menschen erreichbar sind, die sonst keinen Ort haben und den Schutz nachweislich brauchen. Das ist, glaube ich, in weiten Teilen auch politisch eigentlich unbestritten. Und insofern ist es wichtig, dort irgendwo moralisch, verbal irgendwo abzurüsten, finde ich, und sich offen zu sein für sozusagen auch Ideen durchzuspielen, sich aber auch widerlegen zu lassen. Aber eben unsere Haltung dort, denke ich, darf auch sein, dass wir nicht zum Vornherein sozusagen Lösungen verteufeln, egal von wo dass sie kommen, wenn sie darauf abzielen, eben beispielsweise irreguläre Migration oder eben diese gefährlichen Fluchtrouten irgendwo da den Hahn zuzudrehen, weil es ist wirklich, ich glaube, man muss zu dem Schluss kommen, dass man dem nicht einfach ohnmächtig gegenüberstehen darf, wenn man sieht, was eigentlich alles passiert. Und das wäre vielleicht auch meine Kritik teilweise, dass ich denke, es wird oft eine Politik versucht zu verhindern, weil man sagt, die Politik, die gemacht wird, die sei eigentlich darauf ausgerichtet, dass man gar keine Menschen mehr nach Europa holen möchte oder ihnen den Zugang gewähren möchte. Das glaube ich nicht. Ich denke, die Verhinderungshaltung ist auch gefährlich, weil der Status quo eben derart leidvoll ist, wie er eben ist und wie eben andere Länder. Und da würde ich wieder den Bogen machen, wie jetzt eben man in Äthiopien beispielsweise konkret jetzt in dem Fall eben Erfahrungen macht, wie leidvoll das es ist. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, über die Regulierung von Migration oder die Frage von Legalisierung beispielsweise nur die Perspektive der Bedürfnisse vom Arbeitsmarkt in der Schweiz oder in Europa einzunehmen, greift für mich auch ethisch viel zu kurz. Und dann bin ich schon wieder eher näher zu sagen, das, was eben auch im Kommuniqué steht, oder die Ursachen der Migration stärker zu bekämpfen und sich stärker darum zu kümmern. So.
Und andererseits sind wir da auch an vielleicht viel softeren Faktoren, was du auch angesprochen hast, Patriotismus, sich zu Hause fühlen, ich fühle mich wohl in der Gesellschaft, wo ich bin, und das motiviert mich zu bleiben. Und da sind ja, es ist ja eine ganz starke Mitmenschlichkeit, auch was Kirchen liefern können. Ich denke, wir müssen bei all dem, was wir diskutiert haben, aufpassen, dass wir nicht einer Unmenschlichkeit mit einer anderen Unmenschlichkeit begegnen. Für mich steckt da diese Moral drin. Und es ist ein ganz starkes Spannungsfeld zwischen der Hoffnung und dem Anspruch, den wir auch an uns haben und was wir für uns und alle Menschen wünschen würden, und den realen Begebenheiten, die prekären Situationen, in denen viele sind. Und das, es gibt eine unglaubliche Spannung, die ist nicht so leicht zu lösen von keiner Konferenz der Welt. Also ja, wir sind sehr stark herausgefordert.
Du machst noch auf einen guten einen guten Hinweis, eben softe Faktoren, wie du eben sagst, vielleicht könnte man auch soziokulturelle Faktoren auch noch sagen. Ich glaube, dass wir uns damit noch nicht sehr, sehr differenziert befassen. Ich glaube nicht, dass es irgendwo einen zu bezeichnenden Kipppunkt geben kann, wo man sagt, da hat jetzt ein Land ein Wohlstandsniveau erreicht, wo dann niemand mehr migriert. Ich glaube, das ist viel komplexer, oder? Und wir müssen auch wissen, oder, dass der Zugewinn an Wohlstand auch die Mobilität erhöht. Das wissen wir auch unlängst, das ist völlig klar. Und auch deswegen, oder, vielleicht nochmal, um das zurückzuspielen, auch zu der Frage der legalen Zugangswege, wieder sind wir auch wieder dort, oder? Also die ist auch immer oft eine Frage des Preises oder der finanziellen Möglichkeiten, ob man eben vielleicht auch einen irregulären Weg irgendwohin wagen kann. Extrem schwer verdaubar, sage ich jetzt
mal. Ja, und zu dieser Komplexität gehört ja auch, dass das Wirtschaftssystem, jetzt nehmen wir das Wirtschaftssystem in der Schweiz, ja nicht nur so in den Blick genommen werden kann, dass man sagt, naja, die Wirtschaft diktiert halt, welche Art von Migration wir wollen, sondern das Wirtschaftssystem ist wahrscheinlich die entscheidendste Ressource, also auf jeden Fall viel, viel wichtiger als Kirchen und alles Kulturelle zusammen, was wir haben, wenn es um die Integrationsfähigkeit einer Gesellschaft geht.
Kommt immer darauf an, welche Ansprüche eine Gesellschaft entwickelt, auch an das Maß an Integration, was erwarten wir, oder? Schon nur darüber nachzudenken, finde ich wichtig. Aber was sicher klar ist, ist, dass es ganz eine schwierige Situation ist, sage ich jetzt mal, wenn sich Perspektiven eintrüben in Gesellschaften und gleichzeitig eine größere Anzahl Menschen kommen, die eben auch in der Hoffnung auf eine Verbesserung ihrer Zukunft und ihrer Perspektiven dazukommen. Ich finde es, gleichzeitig muss man sehr vorsichtig sein, dort Konflikte zu scharf schon zu diagnostizieren, wo es sie noch nicht so gibt, oder? Ich würde sagen, in der Schweiz haben wir eine sehr große Integrationskraft, und die vor allen Dingen über viele Elemente stattfindet, für die wir gar nicht bewusst eingeführt haben, jetzt im Blick auf Integration, sondern die unser System, von dem wir leben, sei das die Berufsbildung, sei der Föderalismus, sei das die unterschiedlichen Sprachregionen, die Möglichkeit. Das
Vereinswesen.
Ja, Vereinswesen, ganz viele solche Elemente, die das sehr begünstigen, oder? Vielleicht noch das.
Kirchen haben wir vergessen.
Kirchen, natürlich leisten Kirchen einen riesigen Beitrag, gerade auch Migrationskirchen, oder? Ja. Das muss man auch sehen. Vielleicht noch etwas, das mir noch in den Sinn gekommen ist, dass, genau, wir sind schon weit in der Zeit.
Sie hören den 2-Stunden-Podcast.
Wir hatten es noch vom Brain Drain, wir sind ja bei der Wirtschaft, oder? Also einerseits gibt es sicher die Situation, dass zum Beispiel in England heute mehr ghanaische Ärzte arbeiten als in Ghana selber, oder? Das sind so, ich sage jetzt mal ein bisschen zynisch, Fun Facts, oder? Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass in vielen afrikanischen Staaten die Bildungsfortschritte groß sind, aber, und das kennen wir aber auch aus europäischen Staaten, dass oft dieses für die gut ausgebildeten jungen Leute dann keinen Markt gibt. Und da war auch erinnere ich mich auch an ein Votum jetzt auch des Generalsekretärs von AACC, der so sagt, ja, Brain Waste ist auch nicht gut. Also wenn die Leute statt sozusagen, ich sage es ein bisschen salopp, rumsitzen in ihren Ländern, aber eine Arbeit hätten woanders, dann sollen sie doch diese Arbeit wahrnehmen können. Also schon auch ein Statement für, ja, also wenn es dann Arbeitsmöglichkeiten gibt in anderen Ländern, ist das doch auch gut, oder? Und das, ja, das gehört auch dazu. Und das finde ich auch absolut nachvollziehbar.
Unbedingt, ja. Ja.
David und Stefan, vielen, vielen Dank fürs Kommen in diesem Podcast. Ich glaube, wir konnten ganz gut aufzeigen, wie Migration uns heute herausfordert, was es Kirchen bedeutet in Afrika, aber auch hier in Europa. Und ich habe euch zuletzt noch ein starkes Zitat mitgebracht, wie immer am Schluss von Reflex. Das Zitat stammt von der Pfarrerin Sandra Bilz. Es ist von 2019, sie ist damit recht bekannt geworden.
Lichtreflex.
Wenn ich verstehe, dass alles Gnade und Geschenk ist, dann gehe ich mit dem Geschenken auch großzügig um. Wenn wir Jesus glauben, was ihr dem Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan, dann ist für uns Leben retten kein Verbrechen, sondern Christenpflicht. Man lässt keinen Menschen ertrinken. Punkt. Ja, mehr zum Thema Migration findet ihr auf unserer neuen Webseite eks-ers.ch. Es gibt dazu viele Kommuniqués, aber auch unseren Newsletter. Das war sie schon, die zweite Ausgabe von Reflex. Abonniert uns doch gerne und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr unseren neuen Podcast findet. Die EKS ist auch auf Instagram und Facebook sehr aktiv. Außerdem sind wir auf LinkedIn. Folgt uns doch da einfach. Merci. Die nächste Ausgabe von Reflex kommt am 15. Mai mit einem nur auf den ersten Blick ziemlich churchy Thema, nämlich Rituale und was wir Reformierten darunter verstehen. Zu Gast habe ich jemanden aus der Forschung und eine Pfarrerin, die in einer Ritualagentur arbeitet. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, bleibt reflektiert. Bye.